Der Schwerpunkt wird mehr so auf der Liebe untereinander sein. Macht es an? Also wir haben ja so diese Predigtreihe zum ersten Johannesbrief und ich erkläre nochmal so ein bisschen, wie die Herangehensweise ist, weil letzten Sonntag durch das Glatteis ungefähr nur so die Hälfte hier war. Und da habe ich gedacht, ich erzähle euch nochmal, wie ich das vorhabe da, dass wir uns das angucken. Und zwar ist der Johannesbrief so aufgebaut, dass verschiedene Themen immer wieder mal vorkommen an verschiedenen Stellen. Und Johannes geht da so durch, nochmal und nochmal, und kommt immer wieder an diese gleichen Themen. Und wenn ich jetzt der Reihe nach predigen würde, dann würdet ihr irgendwann sagen, langweilig, kennen wir jetzt schon. Ne? Und deshalb gehen wir anders vor. Also das ist so, ne? Johannes kommt zu Sünde und Vergebung, Liebe, Gottes Familie, Wahrheit und Lüge, Sicherheit, Sünde und Vergebung übrigens, ne? Liebe übrigens, so ungefähr scheint das so zu sein. Und wir machen es so, wir nehmen uns immer so ein Kuchenstück quasi quer aus dem Brief raus und gucken uns das an, und heute Liebe. Die Kernaussage im Brief ist die, hoppla, ich mache nochmal zurück. Die Kernaussage ist die, die Liebe zu Gott, die muss sich in der Liebe zu den Geschwistern zeigen, also den anderen Christen. Das ist wohl so diese Kernbotschaft des ganzen Briefes. Liebt einander, weil Gott Liebe ist, müssen alle, die behaupten, ihn zu kennen, diesen Wesenszug in ihren Beziehungen zu anderen Menschen erkennen lassen und besonders eben in ihren Beziehungen zu anderen Christen. Ich weiß nicht, wie euch das jetzt so geht mit dieser Aussage. Irgendwie ist die bekannt, ne? Man kennt das, hat man schon öfters gehört, wir sollen lieben. Wir haben auch schon öfter gehört, dass Gott uns liebt. Aber ich glaube, wenn wir uns das jetzt gleich nochmal so ganz geballt vor Augen führen, dann wird das vielleicht nochmal ein ganz neues Aha-Erlebnis bringen. Also mir ist es jedenfalls so gegangen. Ich möchte euch die Stellen aus dem ersten Johannesbrief, die sich mit der Liebe befassen, einmal vorlesen. Und zwar so ganz geballt, alle am Stück. Das wird uns vor Augen führen, wie hoch Johannes die Liebe einschätzt. Moises, du wirst ein bisschen durchklicken, wo ich lese, ja? Und ich hoffe, ich habe die Folien ungefähr richtig hingekriegt. Wenn man so dauernd hin und her kopiert, dann kann es schon mal sein, dass da was schief geht. Also wenn ihr eigene Bibeln habt, schlagt die gern auf und lest so ein bisschen mit. 1. Johannes 2, die Verse 5 bis 11 ist mal so der erste Text. Da schreibt Johannes: Wer sich aber nach seinem Wort richtet, also nach Gottes Wort, bei dem ist die Liebe Gottes zum Ziel gekommen. Eine andere Übersetzung sagt da, die Liebe Gottes hat diesen Menschen von Grund auf erneuert. Und genau daran erkennen wir, dass wir mit Christus verbunden sind. Wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Was ich euch jetzt schreibe, meine Lieben, ist kein neues Gebot, sondern das alte, das ihr von Anfang an kennt. Es ist die Botschaft, die euch verkündigt wurde. Und doch ist es auch ein neues Gebot, das ich euch schreibe. Das Neue ist eine Tatsache, die sich in Christus und in euch als wahr erweist. Die Finsternis weicht ja zurück und das wahre Licht leuchtet schon. Wer behauptet, im Licht zu leben und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist immer noch in der Dunkelheit. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht, und dort gibt es nichts, was ihn zu Fall bringen kann. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Finstern umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Dunkelheit hat ihn blind gemacht. Dann gehen wir in Kapitel 3, Verse 10 bis 11 zunächst mal. Man kann also erkennen, wer ein Kind Gottes und wer ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das Rechte tut, stammt nicht von Gott. Und wer seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, auch nicht. Denn darum geht es bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt: Wir sollen einander lieben. Und dann weiter in Vers 14. Wir sind ja aus dem geistlichen Tod ins Leben übergewechselt. Das wissen wir, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, ist immer noch tot. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich trägt. Die Liebe haben wir ja daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. So müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Stellt euch vor, da ist jemand, der seinen Lebensunterhalt gut verdienen kann. Und er sieht einen von den Gläubigen in Not, aber er verschließt sein Herz vor ihm und hat kein Mitleid. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen. Unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Und dann noch einmal in Vers 23. Gottes Gebot ist, wir sollen an seinen Sohn Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat. Dann gehen wir weiter in Kapitel 4, Verse 7 bis 12. Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Dann Vers 16. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Auch darin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen und dem Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen, denn wir sind hier in dieser Welt ebenso mit dem Vater verbunden, wie Jesus es war. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seine Schwester nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Und jetzt nochmal Kapitel 5, die ersten drei Verse. Wer glaubt, dass Gott, dass Jesus der Messias, der Christus ist, der wurde aus Gott geboren. Und jeder, der Gott als seinen Vater liebt, liebt auch die anderen Kinder dieses Vaters. Dass wir die Kinder Gottes lieben, erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und seine Gebote halten. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote. Und das ist nicht schwer. So, ich glaube, jetzt haben wir es kapiert, oder? Also wir sollen einander lieben. Ne, das habt ihr auch gehört, denke ich mal, oder? Also ich habe das jedenfalls sehr deutlich gehört. Was macht das mit euch? Was bleibt hängen? Liebe über alles, das ist mir so eingefallen. Also das war so für mich die Überschrift. Über alles, Liebe über alles, wirklich. Liebt, liebt. Es gibt nichts, was für Christen wichtiger ist. Und ich muss mich unwillkürlich fragen, lebe ich das auch? Ich habe versucht, diese ganzen Gedanken zum Thema Liebe einmal ein wenig zu sortieren. Und mir sind einige Kernaussagen aufgefallen. Ich glaube, ich werde euch 5 sagen. Ja, versuchen wir es mal. Genau. Also. Es fing alles mit Gottes Liebe an. Das ist so mal die Grundaussage. Und davon haben wir gesungen. Auch dieses schöne Lied. Ne? Das wirklich, Jesus hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns zuerst geliebt. Und deshalb lieben überhaupt wir. Die Verse hier noch einmal, Kapitel 3, Vers 16. Die Liebe haben wir ja daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. Oder 4, Vers 10. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Vers 16 in Kapitel 4. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und nochmal Vers 19. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott ist Liebe. Was für eine tiefe theologische Aussage. Und womöglich haben wir diese Aussage schon so oft gehört, dass wir sie gar nicht mehr richtig schätzen können. Machen wir uns das nochmal klar. Gott existiert von Anfang an als Dreieinigkeit. Ein Gott, der uns als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist begegnet. Liebe und Beziehung ist eine Wesenseigenschaft Gottes, schon allein in sich. Und zum Wesen Gottes gehört die Zuwendung. Und so begegnet Gott auch uns. Er wendet sich uns zu, voller Liebe. Erwarten konnten wir das nicht. Eigentlich trennt unsere Sünde uns von dem heiligen Gott. Aber Gott hat durch den Opfertod von Jesus diese Trennung aufgehoben. Diese Zuwendung, die ging allein von ihm aus. Sie geschah, als wir noch Sünder waren. Unsere Beziehung zu Gott ist einzig deshalb möglich, weil Gott sich uns zugewandt hat. Mit Gottes Liebe fing alles an. Wenn Gottes Wesen Liebe ist, dann ist klar, dass auch seine Kinder davon geprägt sein sollen. Wir sind seine Kinder, sind es geworden dadurch, dass wir angefangen haben, an Jesus Christus zu glauben. Also, wenn Gott liebt, dann sollen natürlich auch wir lieben. Unsere Identität als Kinder Gottes wird ja geprägt vom Wesen Gottes. Und wer Christ ist, zu dessen Wesen gehört es folglich einfach zu lieben. Wir können eigentlich gar nicht anders, weil wir zuerst von Gott geliebt wurden. Das ist die Logik, mit der Johannes hier rangeht. Das heißt, wenn wir lieben, dann sind wir Gott am ähnlichsten. So drückt es Rick Warren in seinem Buch Leben mit Vision aus. Und ich finde das einen guten Gedanken. Wenn wir lieben, sind wir Gott am ähnlichsten. Wir sehen das an Jesus, an dessen Liebe wir die Liebe des Vaters ablesen können. So wie Jesus geliebt hat, so liebt der Vater. Und an Jesus wurde das sichtbar. Und jetzt sind wir diejenigen, die Liebe leben sollen, damit andere sie ablesen können und erkennen können, wie der Vater liebt. Wenn ein Mensch Christ wird, dann beginnt Gott mit ihm so ein Umgestaltungsprojekt, sage ich mal. Vorher waren wir Sünder. Das war unsere alte Identität. Nun sind wir Kinder Gottes. Das ist unsere neue Identität. Und zu dieser neuen Identität, da gehören alle Wesenseigenschaften, die sich Gott bei unserer Erschaffung für uns vorgestellt hat. Im Zentrum davon steht die Liebe. So wie bei Gott soll sie unser hervorstechendstes Merkmal werden. Mit allem, was wir sind, sollen wir Gott und unsere Mitmenschen lieben. Je mehr das Wirklichkeit wird, desto ähnlicher werden wir Jesus. Und daran arbeitet Gott bei uns kontinuierlich, dass wir Jesus ähnlicher werden. Er will uns umgestalten von Sündern zu Liebenden. Das ist sein Projekt mit uns. Also das war dieser erste Gedanke, mit Gottes Liebe fing alles an. Ein zweiter. Machst du es oder mach ich es? Ja, genau. Ein Leben in der Liebe Gottes ist ein Leben im Licht. Das knüpft jetzt so ein bisschen an das, was wir letzten Sonntag hatten. Also wer das nochmal nachhören muss, ne, ihr habt könnt CDs machen. Im Internet wird es wahrscheinlich auch zu finden sein. Kapitel 2, Vers 10, da heißt es, wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und dort gibt es nichts, was ihn zu Fall bringen kann. Also so dieser Gegensatz von Finsternis und Licht, den haben wir letzten Sonntag angeschaut. Wir haben gesehen, dass die Sünde ein ziemlich ausdauerndes Problem in unserem Leben ist, auch eben bei uns Christen. Aber wo das Licht Gottes hinscheint, da hat die Sünde keine Chance. Johannes sagt, wer seine christlichen Geschwister hasst, der lebt in Dunkelheit. So steht es in Vers 9 hier von Kapitel 2. Aber wer seine Geschwister liebt, der lebt im Licht. Die Liebe ist sozusagen der Lackmustest für die Frage, ob wir im Licht leben oder in der Finsternis. Ein Mangel an Liebe ist ein Indikator dafür, dass ja, dass unser Leben mit Gott nicht in Ordnung ist. Oder andersrum, an unserer Liebe zu anderen lässt sich ablesen, dass unsere Beziehung zu Gott in einem positiven Zustand ist. Also die Liebe zeigt das an, wie unser Verhältnis mit Gott gerade steht. Nun ist das mit unserer Liebe leider nicht immer so ganz einfach. Wir sind halt stolze, ich-bezogene Menschen. Und das färbt eben auch unsere Liebe. Es verstopft den Kanal für die göttliche Liebe, sage ich mal. Unsere Liebe ist geprägt von Sympathie, Antipathie. Anders als Gottes Liebe. Die Liebe, von der Johannes spricht, die ist also mehr als die Emotionen, die ich für andere Menschen empfinde. Diese Aufgabe, die wir da bekommen von Gott, die ist wirklich nicht einfach. Und da ist es gut zu wissen, dass wir Liebe nicht selbst produzieren müssen. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Ich werde das später nochmal ein bisschen genauer sagen. Aber es ist wirklich nicht ganz einfach mit unserer Liebe. Oft geht es uns nicht wirklich um den anderen, bei dem, wie wir lieben, wie wir uns anderen Menschen zuwenden. Manchmal suchen wir hauptsächlich ja uns selbst im anderen oder wir wollen uns selbst vom anderen verstanden wissen. Das ist aber noch nicht wirklich Liebe. Liebe wendet sich dem anderen um seiner selbst willen zu. Die Art, wie wir lieben, das ist oft so ein ungesundes Aneinander gekettet sein. Ich benutze den anderen eigentlich für meine Bedürfnisse. Das ist nicht Liebe. Wie kann sich das ändern? Es ändert sich im Grunde nur, wenn ich meine Ich-Bezogenheit und meinen Stolz in Buße zum Kreuz trage. Jesus ist dafür gestorben, denn Sünde, die kaputt ist, die falsch ist, Liebe, die kaputt ist, die falsch ist, ist im Grunde sündig und noch nicht gut und muss repariert werden. Und das geschieht am Kreuz. Was ich hier sage, das klingt vielleicht hart, aber es ist doch der einzige Weg, wie Gottes Liebe in uns hinein und durch uns hindurch fließen kann. Und das ist es ja, was Gott im Leben seiner Kinder erreichen möchte, dass seine Liebe uns erreicht und dass wir sie weitergeben. Unser selbstsüchtiges Ich, das die Liebe für sich haben will, das muss zerbrechen, damit es nicht mehr im Weg ist für Gottes Liebe. Im Grunde müssen wir bereit sein, uns von Gott brechen zu lassen. Das klingt hart. Aber im Grunde geht es darum. Je weniger Thorsten, desto mehr Jesus. Und je mehr Jesus, desto mehr ist in meinem Leben zu sehen von der göttlichen Liebe. Und desto mehr werde auch ich selbst sie erleben. Das Streben danach, der Liebe Gottes in meinem Leben Raum zu geben, das bedeutet, dass ich dem Licht Gottes Raum gebe. Und andersrum, wenn ich dem Licht Gottes in meinem Leben Raum gebe, dann wird auch die Liebe wachsen. Und deshalb heißt das, wenn wir die Liebe in unserem Leben wachsen lassen wollen, müssen wir immer wieder ans Kreuz in Buße und uns von Jesus reparieren lassen. Wo die Liebe fehlt, da können Menschen zu Fall kommen. Lieblosigkeit ist ein Stolperstein. Aber wo wir Liebe pflegen, da scheint das Licht Gottes. Da geht es heilsam zu, da kann Gott wirken. Und so können Menschen sich zum Guten verändern. Wir selbst und auch andere um uns herum, die diese Liebe wahrnehmen und die Empfänger dieser Liebe sind. Und das Gute ist, dass es nicht unsere Aufgabe ist, uns selbst zu verändern. Und es ist erst recht nicht unsere Aufgabe, andere Menschen zu verändern. Beides ist Gottes Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu lieben. Das hat er uns aufgetragen. Und das stellt andere und uns selbst in die Gegenwart Gottes. Wenn wir lieben, dann stellen wir uns miteinander in die Gegenwart Gottes. Und den Rest macht Gott an dieser Stelle. Er wird es gut machen. Ein Leben in der Liebe Gottes ist ein Leben im Licht. Ein dritter Gedanke. Ja, genau. Machst du es, ne? Liebe ist ein Kennzeichen unserer neuen Geburt aus Gott. Also fast scheint es so, wir sollen lieben, aber Gott macht die eigentliche Arbeit. Wer Christ wird, der wird von Gott neu geboren. In dem Moment fängt Gott mit unserer Umgestaltung an. In verschiedenen Versen sagt Johannes, dass unsere Liebe ein Kennzeichen für unser neues, von Gott geschenktes Leben ist. Kapitel 4, Vers 7. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Oder Vers 11. Wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Oder der erste Vers von Kapitel 5. Wer glaubt, dass Jesus der Messias, der Christus ist, der wurde aus Gott geboren. Und jeder, der Gott als seinen Vater liebt, liebt auch die anderen Kinder dieses Vaters. Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes, der in unserem Leben ist. Wer durch den Glauben an Jesus Christus von Neuem geboren wurde, der wird vom Heiligen Geist umgestaltet. Ich habe das vorhin schon gesagt. Das Ziel ist, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. In Galater 5, in den Versen 22 und 23, ganz bekannt, da beschreibt Paulus die Früchte des Geistes. Und die sind Liebe und Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Liebe steht am Anfang. Gottes Geist lässt die Liebe in unserem Leben wachsen. Sie ist Teil unserer neuen Identität als Kinder Gottes. Gott selbst lässt sie wachsen. Aber diese göttliche Liebe, die er schenkt, diese Agape-Liebe, die kann nicht für sich selbst bleiben. Sie muss immer auf ein Du zugehen, auf einen anderen, auf ein Gegenüber. So wie Gottes Liebe in der Zuwendung besteht. Göttliche Liebe hat eine schenkende Dynamik. Sie will etwas weitergeben, sich schenken, dem anderen zuwenden. Da, wo es uns hindrängt zu unseren Mitmenschen, da können wir Gottes Liebe in unserem Leben am Werk sehen. Und das wird der Heilige Geist in uns machen, dass es uns hindrängt zum anderen Menschen in Liebe. Und das ist doch eigentlich sehr ermutigend, dass wir diese Zusage haben, dieses Wissen, Gott wird das in uns schaffen, wenn wir seine Kinder sind. Aber göttliche Liebe in unserem Leben wird mehr sein als so ein bisschen Mitgefühl hier und da mal. Mal eine großzügige Spende zu Weihnachten, weil man so schreckliche Bilder gesehen hat oder bei irgendeiner Katastrophe. Das ist gut an sich, aber das ist noch nicht das, was hier gemeint ist. Das ist noch nicht unbedingt die göttliche Liebe. Die göttliche Liebe drängt uns dazu, unsere eigene Komfortzone zu verlassen. Also nicht nur einen Scheck auszufüllen oder eine Überweisung, sondern tatsächlich raus aus unserer eigenen Komfortzone. Das eigene Wohl für andere zu opfern. Das ist steil, diese Aussage. Aber das ist göttliche Liebe. So hat Gott gehandelt, uns gegenüber. Ich glaube, die wenigsten von uns würden sich das aussuchen. Aber Gottes Geist drängt uns dazu, weil er seine Früchte in uns wachsen lässt, weil er uns Gott ähnlich macht. Und die Menschen, die Jesus nicht kennen, können das nicht verstehen und werden staunen. Aber daran, an der Liebe, werden sie Gott sehen. Es ist verrückt, aber das ist unser Auftrag. Also, Liebe ist ein Kennzeichen unserer neuen Geburt. Dann ein vierter Gedanke. Unser Auftrag ist lieben. Gut, das habe ich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit gesagt. Das ist so der Kern von allem, die zentrale Aussage von Johannes hier. Nehmen wir mal Kapitel 3, Vers 11. Darum geht es bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir sollen einander lieben. Das ist unser Auftrag. Das ist die Botschaft, die wir Christen von Anfang an gehört haben. So sagt Johannes. Johannes spricht an verschiedenen Stellen von so einem neuen Gebot, das eigentlich gar nicht neu ist, ne? Weil es von Anfang an zur christlichen Botschaft gehörte. Also Kapitel 2, Vers 7 und 8 zum Beispiel spricht er davon. Und dieses neue Gebot, das hat schon bei Jesus angefangen. Johannes hat das in seinem Evangelium aufgeschrieben, dass Jesus selbst Folgendes gesagt hat. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also bei dem altbekannten neuen Gebot geht es auch um die Liebe. So zu leben, wie Christus gelebt hat, bedeutet so zu lieben, wie Christus geliebt hat. Die außergewöhnliche Qualität der Liebe der Christen untereinander, die soll in aller Welt ein Zeichen sein, ein Hinweis auf Jesus Christus, der diese Liebe ausgelöst hat. Darum geht's. Und da schauen wir noch auf Vers 16. Die Liebe haben wir ja daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. Und so müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Auch das eine steile Aussage. Das Leben hingeben. Wir sollen einander lieben. Ja, wir müssen sogar bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Wir sollen, wir müssen. Was sind das für Aussagen? Es klingt nach einer echten Verpflichtung. Und genau so sieht Johannes das auch. Es ist für uns eine Verpflichtung, für uns als Christen. Das ist wie beim Autokauf. Wenn man heute ein Auto kauft, dann gehören gewisse Ausstattungsmerkmale so als Standard dazu. Ich weiß nicht, wer so ein neues Auto hat, kürzlich mal, ne, gekauft. ABS zum Beispiel haben die am meisten Autos heutzutage, gell? Gehört zur Serienausstattung, genauso wie Zentralverriegelung. Also ich kann schlecht hergehen und kann sagen, also ich bin eigentlich ein sehr genügsamer und bescheidener Mensch. Ich brauche keinen bequemen Sessel, mir genügt ein Campingstuhl im Auto. Als Fahrersitz, das wird nicht funktionieren, weil das ist nicht Standard und das kriegt man so auch nicht. Es gibt nicht alle Freiheiten beim Autokauf. Mit dem christlichen Glauben ist es genauso. Andere lieben gehört zu unserer Serienausstattung. Man kann nicht sagen, ich bin Christ, aber ich verzichte auf die Liebe. Andere Menschen und vor allem unsere Geschwister im Herrn zu lieben, das ist für uns nicht optional. An diesem Punkt haben wir keine Wahl. Wir sind zur Liebe verpflichtet. Und da ist es egal, wie wir uns fühlen oder wie die Umstände sind. Und das gilt auch dann, wenn mein Gegenüber nicht sehr liebenswürdig ist. Liebe ist keine Kür, sie ist unser Pflichtprogramm. Muss man einfach so sagen. Also ich nehme an, es fällt uns nicht schwer, diesem Auftrag, weil wir so halbwegs fromm sind, auch nur halbwegs zuzustimmen. Wir haben das ja auch schon oft gehört, ja, wir sollen lieben, aber die Frage ist, und da wird es dann so richtig interessant, finde ich, wie machen wir das eigentlich praktisch? Da wird er hier ja sehr deutlich in Vers 18 von Kapitel 3. Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen. Unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Also mit Liebe ist nicht so irgendwie eine besonders emotionale, starke emotionale Regung gemeint, sondern tatsächlich der Wille dazu, großzügig etwas zu tun. Wir sollen andere lieben im Namen Jesu. In seinem Namen. Großzügig, überschwänglich. Liebe kann man nicht theoretisch ausüben. Man kann nicht ohne Gegenüber lieben. Liebe geht nicht ohne Beziehungen. Und weil nach Gottes Vorstellung die Liebe das Wichtigste in unserem Leben ist, darum sind Beziehungen das Wichtigste in unserem Leben. Also achten wir doch auf unsere Priorisierung. Beziehungen dürfen nicht nur ein weiterer Punkt auf unserer To-Do-Liste sein, neben allen anderen Aufgaben. Es gibt ja verschiedene Persönlichkeitstypen. Viele Menschen sind personenorientiert. Denen wird das wahrscheinlich leichter fallen, was ich hier sage, die Beziehungen eine Priorität einzurichten. Andere Menschen, so wie ich, sind eher aufgabenorientiert. Wenn unser Terminkalender zu voll wird, dann beschneiden wir zuerst unsere Beziehungen und reduzieren da die Zeit und die Energie und die Aufmerksamkeit bei diesen Beziehungen, die eigentlich diese liebevolle Zuwendung brauchen. Es geht so schnell, dass das scheinbar Dringende sich vordrängelt. Und plötzlich sind unsere Prioritäten falsch. Wir haben das, was Gott wirklich wichtig ist, ersetzt durch etwas, was eigentlich nebensächlich ist. Und ich muss mich dabei wirklich an die eigene Nase fassen. Also was ich predige, predige ich mir. Wenn es für euch hilfreich ist, hört es halt auch an, ne? Selbstlose Liebe zu lernen, ist keine einfache Aufgabe. Es läuft unserer ich-bezogenen Natur einfach zuwider. Und zum Glück gibt Gott uns unser ganzes Leben lang Zeit, es zu lernen und zu üben. und wir dürfen immer wieder zum Kreuz kommen und uns immer wieder neu korrigieren lassen. Beziehungen kosten tatsächlich Zeit und Mühe. Mein Leben ist die Zeit, die ich zur Verfügung habe. Und deshalb ist Zeit das größte Geschenk, das ich einem Menschen machen kann. Wenn ich jemandem meine Zeit opfere, dann gebe ich ihm einen Teil meines Lebens. Liebe bedeutet genau das. Etwas aufzugeben. Für den anderen. Meine Zeit für mich, meine Vorlieben vielleicht, meine Bequemlichkeit, meine Ziele, meine Sicherheit, mein Geld, meine Energie. Alles um des anderen Menschen willen. Mir ist das in der Vorbereitung zu einer sehr starken Ermahnung geworden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das in der Fülle meiner Aufgaben gut umsetzen kann. Da muss ich noch ein bisschen üben. Erste Versuche in dieser Woche haben gezeigt, wenn ich zu viel Zeit mit anderen Menschen verbringe, dann muss ich die Predigt sehr spät nachts schreiben. Das passiert zwar oft, aber in dieser Nacht war es besonders schwierig. Also irgendwie müssen wir da nochmal dran arbeiten. Vielleicht müssen wir uns mal darauf einigen, dass es nicht so schlimm ist, wenn ich sonntags mal keine fertige Predigt habe, wenn ich stattdessen in der Woche praktisch geliebt habe. Ich weiß ja nicht, wie wir uns da einigen, ja. Aber interessanterweise sagt das Neue Testament an vielen Stellen und auch hier bei Johannes, dass wir unseren geistlichen Brüdern und Schwestern besonders Liebe und Aufmerksamkeit entgegenbringen sollen. Gott will, dass wir unsere Mitchristen vorrangig lieben. Die Familie Gottes, die soll in erster Linie durch ihre Liebe füreinander bekannt sein. Nicht unsere reine Lehre, sondern unsere Liebe untereinander. Die spricht am lautesten in diese Welt hinein. Und dann ist deshalb ist vielleicht gut, wenn wir da wirklich die Zeit und die Energie investieren. Deshalb sollten wir eigentlich auch alle miteinander regelmäßig und engen Kontakt zu anderen Christen pflegen, wenn wir uns Christen nennen. Nur so können wir unsere Fähigkeit zu lieben überhaupt üben. Liebe lässt sich eben nicht in der Isolation lernen. Wir müssen uns mit Menschen abgeben, auch mit schwierigen, unvollkommenen und manchmal ziemlich frustrierenden Menschen. Unser Auftrag, lieben. Noch ein fünfter Gedanke. Ein Mangel an Liebe bedeutet geistlicher Tod. Die Verse dazu, Kapitel 3, Vers 10, wer seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt, stammt nicht von Gott. Vers 14, wer nicht liebt, ist noch immer tot. Oder 3, Vers 17, wenn einer sein Herz verschließt und kein Mitleid hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Kapitel 4, Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. In Vers 20, wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Liebe macht nicht nur einen guten Teil unseres Glaubens und unseres Lebens aus, sondern den wichtigsten Teil. Ein Leben ohne Liebe ist wertlos, ist regelrecht tot. Paulus sagt es ganz klar, wenn ich aber keine Liebe habe, dann nützt mir alles nichts. 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 3. Ohne Liebe nützt mir alles nichts. Ohne Liebe sollte ich nicht sagen, dass ich Christ bin. Glauben muss praktische Auswirkungen haben. Der Glauben muss meinen Lebensvollzug bestimmen. Und zwar vor allem gegenüber meinen Mitmenschen. Die Liebe wird lauter reden als jede Form der Evangelisation. Wenn wir unser Gegenüber nicht lieben, dann sollten wir eigentlich gar nicht erst anfangen, ihm von Jesus zu erzählen. Es wird nur schräg rüberkommen. Ohne Liebe habe ich nicht das Recht, jemandem ein Bibelwort um die Ohren zu hauen, auch wenn es noch so richtig ist. Die Liebe ist der Boden, auf dem der Glaube wachsen kann. Und zwar bei den anderen genauso wie bei mir. Die Liebe ist die Qualitätssicherung, wenn wir missionieren und wenn wir in der Gemeinde mitarbeiten und wenn wir unsere Kinder erziehen. Die Liebe ist die Qualitätssicherung. Paulus schreibt in Galater 5, Vers 6, bei Christus zählt allein der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt. Deshalb kann ich diese Predigt nicht schließen ohne praktische Herausforderung. Unser Glaube steht auf dem Spiel. Er muss sich zeigen in praktischer Liebe, in selbstloser Liebe. Und deshalb fragen wir uns doch, mit wem sollte ich in Zukunft dringend mehr Zeit verbringen? Was muss ich aus meinem Terminkalender streichen, um das möglich zu machen? Welche Opfer muss ich bringen, damit die Liebe Gottes mehr Raum hat in meinem Leben? Wollt ihr das mal überlegen? Ich möchte euch herausfordern. Betet täglich neu um diese Liebe. Vielleicht so: Herr, was immer ich heute tue, ich möchte meine Zeit dafür einsetzen, dich zu lieben und die Menschen um mich herum zu lieben. Bitte hilf mir, diesen Tag nicht zu vergeuden. Amen. Die Predigt war schon lang. Habt ihr noch Lust auf ein Beispiel oder wollt ihr Schluss machen? Weil das, ne, manchmal, da findet man so viel und wie gesagt, kurze Predigten dauern länger und ich hatte nicht genug Zeit, aber das Beispiel, das würde ich euch schon gern noch. Ein Mensch, der überwältigt wurde von der Liebe. Das passiert wirklich, dass die Liebe echte Auswirkungen hat. Der Mann heißt, Moment schnell, Kamal Salem, kommt aus dem Libanon. Und seine, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, seine Eltern, die waren aktiv in der Muslimbruderschaft. Und so das Früheste, was er so aufgesogen und mitbekommen hat, woran er sich erinnert, ist, wie seine Mutter mit ihm am Tisch sitzt und ihm die Verpflichtung gegenüber Allah erläutert. Mit 7 Jahren kam er in ein Trainingslager, wo er gelernt hat, mit der Waffe umzugehen. Also ne, gerade mal so spielerisch die Kinder an das Töten herangeführt. Sie wurden auch geschult in einer Praxis, so die sich Kultur-Dschihad nennt. Also ein gewaltfreies Programm, das die westlichen Kulturen unterwandern und verändern soll. Freiheit war für ihn anti-islamisch und dagegen wollte er vorgehen. Mit 20 Jahren wurde er ausgewählt, in die USA zu gehen, eben als so ein Kultur-Dschihadist. Und dort hat er eine Wohnung gesucht, in einer kleinen Stadt, so im Bible Belt, da wo die vielen Christen leben. Und er fühlte sich berufen, durch die Kraft Allahs die ganze Kultur zu verändern. Und dann hat er einen schweren Autounfall. Und die bricht sich die Wirbelsäule. Kommt ins Krankenhaus und wird die Menschen dort begegnen ihm voller Liebe und Mitgefühl. Ungeheuer nett. Wieso sind die Christen so nett zu mir? Waren die ersten Fragen, die er hatte. Die OP, ziemlich schwer, verlief erfolgreich, war 2 Wochen im Krankenhaus, dann wurde er entlassen, aber natürlich nicht in einem Zustand, wo er sich selbst hätte versorgen können. Hat ihn der Chirurg, der ihn behandelt hat, bei sich zu Hause aufgenommen. Hat ihm ein Gästezimmer gegeben, wunderschönes Gästezimmer, so als wäre er Familienmitglied, schreibt er. Sie sammelten sogar in ihrer Kirche Geld, damit ich meine Krankenhausrechnung bezahlen konnte. Ich war überwältigt von Liebe, von der Liebe, die sie lebten und spürte, dass das irgendwie mit ihrem Glauben zusammenhing. Und dann schreibt er weiter, als ich wieder alleine wohnen konnte, schenkten sie mir ein Auto und einen Schlüssel zu ihrem Haus. Sie sagten, wir wollen dich segnen, du kannst immer zu uns kommen. Und dann geht er zurück in sein trostloses Apartment und erkennt, dass jetzt gerade sein gesamtes Weltbild erschüttert worden ist. Fällt auf die Knie und fleht zu seinem Gott: Allah, mein Herr und König, ich bin verwirrt. Diese Christen sind gute Menschen. Ich kann nichts Schlechtes an ihnen finden. Sie wollen uns nicht töten. Sie sind anders, als ich gelernt habe. Und er möchte die Stimme Allahs hören, wie er zu ihm redet. Und es passiert nichts. Und er denkt, der einzige Ausweg wäre Selbstmord. Und als er die Waffe ansetzt, hört er deutlich, wie eine Stimme seinen Namen ruft. Kamal, Kamal, warum betest du nicht zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Und dann schreibt er, ich fiel auf meine Knie und schrie aus ganzem Herzen, Gott Abrahams, wenn du wahr bist, würdest du dann mit mir sprechen? Ich will dich kennenlernen. Und da erfüllte Gottes Herrlichkeit den ganzen Raum. Nicht nur, dass Gott zu mir sprach, er offenbarte sich mir. Ich sah einen Mann mit Wunden an den Händen und Füßen und fragte, wer bist du? Er antwortete, ich bin, der ich bin. Ich bin der Anfang, ich bin das Ende, ich bin alles, was dazwischen ist. Ich kannte dich schon, bevor ich die Erde erschaffen habe. Ich habe dich im Mutterleib geformt. Steh auf, Kamal, du bist mein Kämpfer und nicht deren Krieger. Erschüttert rief ich, für dich will ich leben und sterben. Aber er sagte, stirb nicht für mich, ich bin für dich gestorben. damit du leben kannst. An diesem Tag wurde ich Christ und schmeckte zum ersten Mal die Freiheit Gottes. Das ist 20 Jahre her. Und heute missioniert er unter Moslems. Überwältigt von der Liebe Gottes. Das ist die Kraft hinter dem, was ich euch heute erzählt habe. Ich möchte mich davon prägen lassen.